diese jahrelange Hängepartie an der Stadtspitze, die ist nicht gut für die Demokratie in Halle. Das Thema Autos und Altstadt, das bewegt die Menschen hier. Grundsätzlich sind sich aber alle einig, dass die Innenstadt attraktiver für Menschen werden muss.
Gibt es in der größten Stadt in Sachsen-Anhalt auch die größten Probleme oder ist in den vielen Jahren nach der Wende eigentlich so gut wie alles geschehen? Wir sprechen heute über die Kommunalpolitik in Halle an der Saale. Mein Name ist Stefan B. Westphal und auch heute bin ich nicht allein.
Die Überraschung, auch ich bin wieder dabei, Anna Petersen. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück in unserem Studio, in unserem hübschen Wahllokal. Auch heute haben wir wieder einen Gast eingeladen, nämlich Jonas Neider. Hallo Jonas.
Schön, danke, dass du hier sein darf.
Jonas ist im August 2019, also quasi direkt nach den Wahlen, zu uns gestoßen. Seitdem Reporter in der Lokalredaktion Halle, kann und macht alles, aber am liebsten Kommunalpolitik, wenn ich das richtig verstanden habe. Und Jonas, Hallenser, Hallore oder Halunke?
Halunke, aber ich habe schon drei Söhne, die jetzt alle Hallenser sind, also für Arbeiten am Status.
Top. Da hast du mir schon einiges voraus. Jonas kennt sich besonders gut aus mit den lokalpolitischen Zusammenhängen hier in Halle. Und damit würde ich sagen, werfen wir doch gleich einmal einen Blick in die Vergangenheit. Dazu haben wir was vorbereitet.
Ja, nämlich die Wahlergebnisse vom letzten Mal, beziehungsweise erstmal eine hübsche Übersicht über Halle. Wir könnten jetzt abfragen, wie viele Stadtbezirke, wie viele Stadtteile du benennen kannst, aber das lassen wir lieber. Ne, 242.000 Einwohner, damit knapp die einwohnerstärkste Stadt in Sachsen-Anhalt. Wir werden jetzt mal gleich fragen, was in den nächsten 5 Jahren passieren wird, um diesen Status zu behalten. 35 Stadtteile, Oberbürgermeister ist Bernd Wiegand, der ist Partei. Teillos, aber aktuell suspendiert. Auffällig in Halle, die Linke ist die stärkste Kraft. In fast allen anderen Kreistagen bzw. den Stadträten der kreisfreien Städte ist es die CDU, außer in Mansfeld-Südharth. Woran liegt denn das in Halle? Warum ist die Linke die treibende Kraft?
Ja, das ist tatsächlich, der Schein trügt so ein bisschen. Die Linke ist, 2019 hat sie ihr schwächstes Ergebnis seit der Wende eingefahren. Davor waren sie immer noch stärker, aber sie hat sich immer ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit der CDU geliefert. Die waren immer gleich auf, haben auch immer gleich viele Sitze im Stadtrat. Und die Linke ist in Halle eigentlich so eine Traditionspartei, kann man fast schon sagen. Viele Arbeiter, Chemiearbeiter, die dann auch vielleicht nach der Wende arbeitslos geworden sind und in den Großwohnsiedlungen in Neustadt auf der Silberhöhe, da gibt es einfach seit 30 Jahren sehr viele linken Wähler und die gibt es auch heute noch.
Glaubst du, die Linke wird diese Position verteidigen können oder werden wir einen anderen Wahlsieger in Halle küren?
Ich fürchte, dass die Linke bei der anstehenden Wahl verlieren wird und auf keinen Fall mehr stärkste Kraft wird. Dass allein schon das Bündnis Sarah Wagenknecht, das in Halle nicht antritt, wird dennoch Stimmen gekostet haben. Und der allgemeine Trend spricht auch eher dafür, dass die Linke verlieren wird.
Wer wird die Spitzenposition übernehmen? Magst du einen Blick in die Glaskugel werfen?
Ja, meine Prognose ist tatsächlich, dass die CDU nach wie vor stark bleiben wird und die meisten anderen aber verlieren werden. Also meine Prognose wäre CDU 1 und möglicherweise AfD 2.
Okay, gucken wir mal nochmal. Du hast ja gesagt, die Linke hat da ihr schwerstes Jahr oder ihr schwächstes Jahr auf die Gewinne und Verluste. Tatsächlich fast 7,5% hat die Linke verloren, aber genauso wie die CDU und auch die SPD. Also das waren die großen Verlierer der Kommunalwahl 2019, aber absolute Steigerung der Wahlbeteiligung, ne, um 16%. Bin gespannt, wie es dieses Jahr wird. Und Gewinner war die AfD mit 9,4%, aber auch Hauptsache Halle mit 7% knapp und die Grünen mit 6,2%. Zwischenzeitlich hat sich im Stadtrat Halle aber einiges getan. Da wurde ein oder andere Mal Bäumchen wechseldich gespielt und die Fraktion gewechselt, die Partei ausgetreten, eine andere ein. Deshalb sieht die Sitzverteilung im Stadtrat aktuell so aus. Also du hast gesagt, stimmt. Korrekt ja. Gesagt, die Linke und die CDU mit gleich vielen Sitzen, 9, die AfD mit 8. Grüne auch mit 9 Sitzen, die SPD mit 5, Hauptsache Halle 6. Und dann gibt es hier noch ein paar weitere Parteien, die insgesamt auf 10 Sitze kommen, sobald mir mein Mathelehrer das richtig beigebracht hat. Jawohl, 10 Sitze sind es. Ja, so sieht's aktuell aus und sieht natürlich auch nach schweren Mehrheiten aus, ne? Wenn man das so anschaut, das ist nicht einfach in Halle was durchzusetzen.
Das stimmt. Gefühlt. Es gibt noch eine die sogenannte links-grüne Mehrheit, also SPD, Grüne, Linke, manchmal eben auch Mitbürger und die kleineren und Hauptsache Halle auch. Die, wenn die sich zusammentun, haben die momentan auch auf jeden Fall immer eine Mehrheit. Und es ist auch in Halle so, dass niemand mit der AfD zusammenstimmt. Also selbst wenn es eine konservative Mehrheit geben könnte, dann wird die eigentlich nie zustande kommen. Das ist bisher noch nie passiert.
Okay, dann Blick in die Vergangenheit, den schließen wir jetzt ab. Jetzt schauen wir in die Zukunft.
Mich würde mal interessieren, wo wir gerade schon über Trends sprachen, mit Blick auf die Kandidatenliste, gibt's da den klassischen Kandidaten in Halle? Sind sie besonders jung, besonders alt? Eher Pädagogen oder Beamte? Kann man da einen Trend ablesen?
Also ich will natürlich jetzt nicht Wahlwerbung für irgendwelche bestimmten Leute machen, aber es lässt sich sagen, dass in Halle in diesem Jahr die Verteilung von alt und jung so groß ist wie noch nie zuvor tatsächlich. Also es treten so viele junge und so viele alte Menschen an wie noch nie zuvor. Man kann das auch festmachen. Also zum Beispiel die Freien Wähler haben ganz besonders viele junge Leute aufgestellt und Hauptsache Halle hat mit Abstand die ältesten Leute aufgestellt. Das ist, finde ich, eigentlich sehr zu begrüßen. Wenn man jetzt in die Personalien reingeht, dann versucht eigentlich jede Fraktion, jede Partei, jede Wählergruppe so ein paar Sternchen aufzustellen, so Stimmfänger, wenn man so will, ob die dann am Ende auch wirklich alle im Stadtrat sitzen oder ob die vielleicht auch das Mandat gar nicht annehmen, das wird man dann sehen. Zum Beispiel tritt bei den Grünen eine ehemalige Ministerin an auf Landesebene, Claudia Dalbert. Bei der CDU tritt zum wiederholten Mal ein ehemaliger Ministerpräsident an. Und für die Wählergruppen, die ja natürlich keinen Minister oder keinen Landtagsabgeordneten stellen können, da bedient man sich dann eher so aus Sport und Gesellschaft. Bei Hauptsache Halle zum Beispiel treten zwei ehemalige Spitzensportler an. Da gibt es schon spannende Kandidaten und 56 aus 329 werden am Ende so
sitzen. Lotto.
Ja.
Meinst du, das hat Wirkung? Sich da wirklich auch prominente Gesichter zu suchen aus Stadt?
Ich glaube schon, ja. Das ist durchaus sinnvoll, weil die Kommunalwahl ja sonst eher so den Ruf hat, dass man seine Nachbarn und Bekannten wählen kann. Und wenn man die Liste durchgeht auf der Suche nach bekannten Namen, was vielleicht viele machen werden, wenn sie sich fragen, auch Halle, ja, ich bin in Halle zur Schule gegangen, wer tritt denn da so an? Und dann stößt man auf die bekannten Namen. Ich denke schon, dass das einen Effekt hat, den sich jede Partei eben zunutze machen will.
Sind denn alle wieder mit im Boot, die aktuell im Stadtrat sitzen? Und gibt's vielleicht auch welche, wo du sagst, die sind neu, aber denen traue ich ein paar Sitze zu?
Von den aktuell im Stadtrat vertretenen Fraktionen treten auch alle wieder zur Wahl an. Und noch darüber hinaus ein paar mehr. Zum Beispiel die junge Partei Volt tritt in Halle an. Das ist eigentlich nur eine auf EU-Ebene agierende Partei. Die hat in Halle jetzt 4 Kandidaten aufgestellt. Die Basis, im Zuge der Corona-Zeit gegründet, tritt auch zur Kommunalwahl an und jeweils aber immer nur mit wenigen Kandidaten. Von den etablierten Parteien gibt es eigentlich nur wenige, die mit anderem Personal antreten, als sie bisher schon im Rat haben. Da könnte man als prominentestes Beispiel die Grünen nennen. Die haben ihre alte Spitzenkandidatin Ines Brock, die tritt nicht mehr wieder an. Die war lange Zeit auch sondern Fraktionsvorsitzende der Grünen. Und bei der letzten Wahl die absolute Stimmenkönigin. Also von allen aufgestellten Kandidaten stadtweit hatte sie die meisten Stimmen.
Ich bin ja noch Neuling in Halle. Aber wenn mich jemand von außen fragen würde, was geht denn politisch bei euch so ab, dann wäre das erste Thema, was mir einfiele, OB Bernd Wiegand. Der Name fiel eben schon. Sicherlich auch eine schillernde, auf jeden Fall prominente Persönlichkeit auf dem politischen Parkett in Halle. 2012 Oberbürgermeister geworden, 2021 suspendiert, seit mehr als 3 Jahren jetzt Hausverbot im Ratshof. Magst du uns noch mal einmal kurz und knapp zusammenfassen, was da vorgefallen ist und welche Vorwürfe im Raum stehen?
Ja, sehr gerne. Also das ist tatsächlich eine außergewöhnliche Situation, in der Halle seit Jahren jetzt sich befindet. Der OB wurde 2019 wiedergewählt und zwar auch ziemlich deutlich. Er hatte eine große Unterstützung in der Bevölkerung der Stadt Und dann kam Corona. Und während Corona hat er einige auch sehr umstrittene Maßnahmen in Halle durchgeführt. Zum Beispiel durfte man auf Parkbänken nicht sitzen, weil man dann zu nah mit anderen Personen zusammenkommen konnte. Man durfte auch die Stadt in einem gewissen Radius nicht verlassen eine Zeit lang. Das waren alles sehr umstrittene Maßnahmen. Und dann gab es den Impfstoff, bei dem ihm vorgeworfen wird, dass er ein System entwickelt hat, mit dem er selbst und seine ihm nahestehenden Mitarbeiter und auch politische Kollegen vorher an Spritzen rankommen, als sie eigentlich berechtigt gewesen wären. Das heißt, im Januar, als es noch wenig Impfungen gab, war der Bürgermeister und einige seiner Kumpanen unter den ersten, die überhaupt eine Spritze in Halle bekommen haben. Das ist dann rausgekommen und er hat sich im Zuge dieser Affäre in Widersprüche verstrickt. Er hat die Öffentlichkeit und sogar die Ministerin angelogen und ist immer tiefer in diesen Strudel hineingeraten. Und der Stadtrat hat ihn letztendlich im Zuge dieser Impfaffäre vorläufig suspendiert. Und als er suspendiert war, kamen immer mehr Fälle ans Licht. Vorwürfe gegen ihn, die dann im Landesverwaltungsamt zu einem Disziplinarverfahren geführt hat. Und bis heute ist das Disziplinarverfahren nicht abgeschlossen. Und er ist bis heute suspendiert mit der Prognose Amtsenthebung.
Nun ist ja Herr Wiegand parteilos. Hat das trotzdem möglicherweise auch Einfluss auf das Wahlergebnis am 9. Juni?
Vor wenigen Wochen hätte ich gesagt, mit Sicherheit hat das großen Einfluss. Die Fraktion Hauptsache Halle ist Teil des Unterstützervereins des OBs Hauptsache Halle, der von seiner ehemaligen Büroleiterin geführt wird. Aber das Gericht hat Bernd Wiegand inzwischen in erster Instanz verurteilt, wegen einer anderen Sache, die mit der Impfaffäre gar nichts zu tun hat. Und die Aussicht auf Erfolg für Wiegand sieht jetzt sehr schlecht aus. Hauptsache Halle hat deswegen auch klugerweise wahrscheinlich noch nicht mit seinem Namen geworben, also nicht mit dem OB-Slogan geworben. Aber ich glaube, dass seine Parteilosigkeit für den Beobachter eigentlich nur vorgeschoben ist, weil er ist zugehörig einer Wählergruppe. Zwar keiner Partei, aber er gehört zur Hauptsache Halle.
Mal ganz anders gefragt. Merkt man denn, dass er fehlt? Also, oder sagt man jetzt, ach Gott, jetzt haben wir die 3 Jahre so gut hinbekommen ohne Oberbürgermeister, vielleicht wäre immer nie wieder ein.
Ja, das ist ein schöner Punkt. Also seine Feinde werden sagen, natürlich, den brauchen wir gar nicht. Wir leben viel besser ohne ihn. Und da ist auch ein bisschen was dran. Es gibt bestimmte Dinge, die die Stadt sogar überregional möglicherweise mit Wiegand gar nicht so gut gemacht hätte. Zum Beispiel die Bewerbung zum Zukunftszentrum, wo die Stadt am Ende sogar den Zuschlag bekommen hat. Da gibt es viele, die sagen, mit einem Oberbürgermeister, der parteilos ist und sozusagen als eigenbrötlerisch gilt, hätten wir diese Bewerbung vielleicht gar nicht so erfolgreich durchführen können. Aber weil wir einen Stellvertreter hatten, der vielleicht sogar durch seine SPD-Parteimitgliedschaft so gute Kontakte hat in die internationale Politik, da sahen wir besser aus. Allerdings muss man eben auch sagen, ohne ein gewähltes Stadtoberhaupt haben die Bürger der Stadt keinen Oberbürgermeister, den sie aber eigentlich gewählt haben. Das ist Demokratie. Theoretisch ist das ein Nachteil. Und deswegen würde ich schon sagen, dass die Stadt unbedingt einen neuen Oberbürgermeister braucht oder auch einen alten. Aber jedenfalls diese jahrelange Hängepartie an der Stadtspitze, die ist nicht gut für die Demokratie in Halle.
Also nicht das Geld einfach nehmen und in die Bildung stecken oder so, sondern...
Ja, das Geld für das Gehalt jetzt, weil das so irre viel ist das nicht. Natürlich verdient er viel, aber eigentlich sollte es das schon wert sein, ein OB-Amt auch zu bezahlen.
Aber Stichwort Bildung ist kein schlechtes. Denn mir ist bekannt, dass es da einiges an Trubel gibt in der Elternschaft.
Das stimmt.
Die
ja.
Nämlich häufig ihre Kinder nicht auf die Schule schicken können, auf die sie sich eigentlich schicken wollten. Die Stadt wollte eine IGS, also eine integrative Gesamtschule, habe ich mich aufklären lassen, gründen. Aber dafür gab es keine Erlaubnis. Das wollen aber einige Stadtratsmitglieder so nicht stehen lassen, richtig? Welche sind das und warum?
Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Thema. Nämlich schon seit Jahren hat die Stadt das Problem, dass die Eltern, wenn sie von der 4. Klasse ihre Kinder auf die 5. Klasse wechseln, dass sie nicht die Schule, die Schulform bekommen, die sie gerne wollen. Es gibt jedes Jahr Wartelisten auf den Gymnasien und vor allen Dingen auf den IGSen. Und die Stadt hat schon versucht nachzusteuern. In der Vergangenheit wurden 2 neue IGSen gegründet, aber es reicht eben immer noch nicht. Und der Bedarf ist nach wie vor hoch. Das Land, was als Landesschulbehörde aber da den Hut auf hat, hat der Stadt allerdings versagt, eine weitere IGS zu gründen, weil die Stadt angeblich die Schulzahlen, die Schülerzahlen in die nächsten Jahre nicht hoch genug dargestellt hat. Das heißt, die haben Sorge, dass dann im Abitur zum Beispiel auf einmal zu wenig Schüler auf der IGS sind, weil die vorher alle andere Abschlüsse gemacht haben und dann hätte man ein Problem. Und im Stadtrat hat man dann zähneknirschend eine Sekundarschule gegründet, also wo man kein Abitur machen kann. Und hofft, dass man diese Sekundarschule, die dann im neuen Jahr mit wenigen Schülern gefüllt werden wird, dass man die dann umwandeln kann in eine Gesamtschule und dann in Zukunft wenigstens eine Gesamtschule hat, wenn auch keine IGS. Aber da ist auf jeden Fall noch nach der Wahl einiges zu erwarten, weil die Fraktionen wollen das so nicht hinnehmen, dass sie jetzt eine Schule gründen mussten, die sie eigentlich gar nicht wollten.
Also der Kompromiss ist eigentlich kein Kompromiss für die Mehrheit, kann man das so sagen?
Ja, genau. Also eigentlich sind nur die CDU so damit zufrieden, wie es gelaufen ist. Das muss man aber auch sagen, ja logisch, denn die Bildungsministerin ist eine CDU-Frau. Von daher unterstützen sie einfach ihre Partei.
Vielleicht nächstes Jahr nicht mehr. Nee, in 2 Jahren ist wieder Wahl. Nächstes Jahr ist erstmal Bundestag.
Eben, das kann sein, dass sich das dann ändert. Ja.
Häufig ein großes Thema, auch in kommunalpolitischen Parlamenten, ist der ÖPNV. Da gibt es ein großes Streitthema. Autofreie Innenstadt, ja oder nein? Gibt es da inzwischen eine Einigung? Oder ist das ein Thema, was jetzt sozusagen die nächste Generation an Kommunalpolitikern erbt und weiterführen muss?
Das ist auch ein schönes Thema. In Halle irgendwie größer als in anderen Kommunen vielleicht. Das Thema Autos und Altstadt, das bewegt die Menschen hier. Und fast, ja nicht unbemerkt, aber doch eher unterm Radar hat der Stadtrat in der vergangenen Sitzung das neue Mobilitätskonzept verabschiedet. Darin wurden Ziele festgelegt, wie die Stadt sich langfristig entwickeln soll. Bis zum Jahr 2040 zum Beispiel sollen 3/4 aller Wege, die die Hallenser so machen an ihrem Tag, mit dem öffentlichen Nahverkehr oder mit dem Fahrrad oder zu Fuß besser zu erledigen sein als mit dem Auto. Das ist das große Ziel dieses Plans. Und wenn man dann eben ins Konkrete hineingeht, dann heißt das zwangsläufig, dass Platz für die Autos weggenommen werden muss und zum Beispiel für Fahrradwege geschaffen werden muss.
Und das Ganze wurde aber mal, glaube ich, festgeschrieben, das Thema autofreie Innenstadt, in einem Mobilitätskonzept.
Ja, richtig. Es gab mal einen Beschluss, die Altstadt weitgehend autofrei zu machen. Und dieser Beschluss war natürlich hoch umstritten, ist im Rat auch nur mit einer knappen Mehrheit durchgegangen. Und zur Wahl 2021 hat die CDU diesen Beschluss per Bürgerentscheid nochmal aufrufen lassen. Und alle Hallenser waren dann aufgefordert, ja oder nein, soll die Altstadt autofrei werden, ja oder nein. Und in diesem Bürgerentscheid hat die Bevölkerung ziemlich deutlich gesagt, nein, wir wollen nicht, dass die Altstadt nach diesem Konzept autofrei wird. Und dieser Beschluss steht auch nach wie vor. Das Konzept zur weitgehend autofreien Altstadt ist vom Tisch. Dennoch wird jetzt weiterhin die Altstadt entwickelt. Und wann immer es darum geht, eine Straße zu sanieren zum Beispiel, werden die Parkplätze, die dort aktuell noch sind, überprüft und meistens wird aus den Parkplätzen dann etwas anderes, seien es Grünflächen oder Fahrradstellplätze.
Kritiker behaupten, bei dem Thema wäre noch gerade in Sachen Bürgerbeteiligung Luft nach oben gewesen. Wie wurden denn Bürger in diesem Prozess beteiligt? Konnte man da einfach hingehen und sagen, ich spreche red mal mit und ich möchte das so und so haben und bitte, bitte hört mir zu?
Ja, gute Frage. Also der Prozess war sehr lang. Das Mobilitätskonzept wurde jetzt in den vergangenen 4 Jahren erarbeitet und oft auch in Videokonferenzen zwischen einzelnen Akteuren. Die Stadt hat da die Bürgerbeteiligung mehr oder weniger digital durchführen lassen. Also man konnte sich über die Website schriftlich äußern und Ideen einbringen oder auch Kritik. Man konnte sich auch über die Fraktionen in die Debatten einsetzen, aber es hat jetzt keine öffentliche Podiumsdiskussion mit großer Bevölkerungsbeteiligung gegeben zu dem Thema. Den Schuh muss sich die Verwaltung tatsächlich anziehen. Sie hat da auf die Beteiligung der Experten gesetzt, also ADAC, ADFC, Radverkehrsbeauftragte, die Menschen, die schon allein von ihrem Beruf her sich mit dem Thema beschäftigen, die wurden angehört und auch explizit dazu aufgefordert.
Aber ist das nicht auch ein bisschen eine Kritik, wo die Verwaltung gar nicht so viel für kann? Weil wenn du sagst, seit 4 Jahren wird das diskutiert, 2019 wurde gewählt, 2020 ging sozusagen der ganze Prozess los und dann gab es ja auch erstmal noch Corona, wo also solche Podiumsdiskussionen im Steintor oder wo auch immer gar nicht möglich waren.
Richtig, das stimmt. Also die Verwaltung hat da dann versucht, das digital zu machen und da muss man natürlich dann als Wähler schon auch selbst ein bisschen digital unterwegs sein als Hallenser, um da dann mitzumachen. Das war in der Corona-Zeit für alle Menschen wichtig.
Da geht es ja dann viel auch um wirtschaftliche Entwicklung. Also gerade wenn wir jetzt uns die Innenstadt anschauen, Galeria Kaufhof ist verschwunden, einige andere größere Player sind auch nicht mehr sichtbar. Gibt es da innerhalb des Rates Konzepte oder Ideen, jetzt mal neben dem Autofrei-Thema, wie man dem beikommen könnte, wie man da eine positive Entwicklung schaffen kann?
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt tatsächlich, weil der Stadtrat da seit Jahren um Konzepte ringt. Grundsätzlich bemerkt jeder, dass die Innenstadt leidet. Es gibt viel Leerstand und wenig neue und attraktive Händler, die in der Innenstadt ihre Läden eröffnen. Und diesen Zustand möchte eigentlich jeder verbessern. Den richtigen Weg scheint aber auch noch keiner zu finden. Und der Verkehr spielt da eine große Rolle. Es gibt Parteien, zum Beispiel CDU und die FDP, die sagen eher, wir müssen dafür sorgen, dass mehr Autofahrer in die Innenstadt kommen. Denn der Slogan Halle für alle reicht nicht. Das ist inzwischen klar. Wir brauchen mehr Kunden aus dem Umland, wenn wir die Händler in der Altstadt unterstützen wollen. Und aus dem Umland kommt man eben nach wie vor am einfachsten mit dem Auto in die Stadt. Die Grünen sagen aber zum Beispiel, wenn die Altstadt mit Autos vollgestellt ist, ist sie unattraktiv und dann will dort keiner mehr flanieren. Also schlagen die eher vor, den Autoverkehr in der Innenstadt einzuschränken und vielleicht maximal noch Parkhäuser am Altstadtrand zu bauen. Und grundsätzlich sind sich aber alle einig, dass die Innenstadt attraktiver für Menschen werden muss. Also sie muss grüner werden, sie braucht mehr Sitzgelegenheiten, sie braucht vielleicht auch mal Schatten. In Zukunft mit Klimawandel wird das wahrscheinlich viel wichtiger sein, als Sitzgelegenheiten einfach auch mal im Schatten langlaufen zu können. Und da gibt es eigentlich noch nicht so den richtigen goldenen Weg, auf den alle sich geeinigt haben.
Man sich denn in Halle bewusst, dass man gegenüber vielen anderen größeren Städten in Sachsen-Anhalt einen absoluten Standortvorteil hat, indem man überhaupt noch eine geschäftliche Innenstadt hat? Gucken wir nach Magdeburg, gucken wir nach Dessau, gucken wir nach Halberstadt. Da dominiert überall ein Einkaufscenter, also eine Mall, die Innenstadt und rechts und links davon passiert nicht mehr viel. Das ist in Halle anders.
Das stimmt, ja. Die Hallenser haben da schon einen Fund, mit dem sie wuchern sollten, ihre Altstadt. Ich kann mir vorstellen, dass viele das so ein bisschen für selbstverständlich nehmen und dann nicht bemerken, wie besonders das wirklich ist, wenn man eine so intakte Altstadt hat. Und die Stadtverwaltung versucht jetzt sogar den Altstadtring, die alte Promenade da drumherum wieder herzustellen. Das bedeutet eben, dass man nach dem Vorbild der Jugendstilzeit eher die Parkanlagen wieder herstellen möchte. Und ein ganz großes Manko dabei ist zum Beispiel die Verkehrsinfrastruktur aus DDR-Zeiten, sprich der Riebeckplatz, die Hochstraße, alles riesige Innenstadtautobahnen, wenn man so will, die Sicht zum Beispiel auf die schönen Altbauten versperren. Also da gibt's in den nächsten Jahren noch viel zu tun, wenn man diese Altstadt wirklich herausputzen und zeigen möchte.
Aber im Polizeiruf neulich sah es ganz schön cool aus mit der Hochstraße.
Ja, das stimmt natürlich.
Gehen wir mal vom Stadtkern in die Stadtränder. Da werden munter Wohngebiete geplant. Das gute alte Einfamilienhaus ist immer noch im Trend. Gibt's den Bedarf oder haben wir nicht eigentlich auch noch genug Platz in der Innenstadt?
Ja, Halle hat ein kleines Problem mit Einfamilienhäusern. Also sie haben zu wenig davon. Wir haben kein Problem mit Platz und auch kein Problem mit Wohnraum. Aber es gibt den Platz nicht an der richtigen Stelle und nicht den richtigen Wohnraum. Wir haben genug Wohnungen, zum Beispiel auf der Silberhöhe und in Neustadt, in den Plattenbausiedlungen. Da stehen viele Wohnungen leer, Zehntausende sogar. Aber die Menschen wünschen sich nicht kleine Wohnungen in großen Siedlungen, sondern sie wünschen sich Einfamilienhäuser mit guter Verkehrsanbindung. Und davon hat Halle zu wenig. Und das haben Marktanalysen auch gezeigt. Deswegen hat die Stadtverwaltung immer wieder größere Gebiete am Stadtrand ausgewiesen für Neubaugebiete, wo dann hauptsächlich Einfamilienhäuser, aber auch kleinere Mehrfamilienhäuser gebaut werden können. Das Problem daran ist natürlich, dass das momentan Ackerfläche ist, die dann versiegelt wird. Und darunter leidet wiederum das Stadtklima, weil zum Beispiel die Kaltluft nicht mehr entstehen kann und nicht in die Stadt ziehen kann, wenn sie auf einem versiegelten Wohngebiet ist. Und da muss man dann immer gut abwägen, ist es der Stadt das wert, gut verdienende Steuerzahler in der Stadt zu halten und ein Feld dafür zu opfern? Oder lässt man die Menschen eben abwandern, wie es häufig bisher passiert, und im Saalekreis ihre Häuser bauen?
Was macht es mit dem Klima im Stadtrat?
Ja, noch gibt es ja die grünen, linksgrüne Mehrheit sozusagen, die dann bei solchen Bauprojekten darauf pocht, dass man zum Beispiel Fassaden begrünt, wenn möglich, oder Dächer begrünt, Photovoltaikanlagen baut und all sowas. Richtig verhindern lassen sich solche Projekte aber selten, weil das Land einem Investor gehört und es gibt viele Mittel und Wege, wie man dann zu Baurecht kommen kann. Deswegen gibt es da im Stadtrat häufig nur kleinere Korrekturen. Aber Projekte ganz verhindern kann der Stadtrat selten.
Ja, dann, Stefan, wir beide, kleines Häuslein am Stadtrand.
Ja, vielleicht mit einem schönen Studio drin. Haben wir jetzt noch irgendein wahlentscheidendes Thema vergessen?
Also was noch ganz aktuell ist, sind die Kita-Gebühren in Halle. Die sind seit 10 Jahren nicht gestiegen. Und die Stadtverwaltung möchte die aber jetzt drastisch erhöhen. Und dagegen regt sich natürlich Widerstand im Stadtrat. Das ist nämlich eine Entscheidung, die der Stadtrat tatsächlich verhindern kann. Die Stadt braucht aber Geld, weil Halle chronisch verschuldet ist. Und das Landesverwaltungsamt hat der Stadt verschiedene Möglichkeiten gegeben, wie sie zu mehr Einnahmen kommen können. Eine davon wäre die Erhöhung der Kita-Beiträge. Das wurde zuletzt bisher immer weiter vertagt, weil sich keine Fraktion so richtig traut, ehrlich abzustimmen vor der Wahl. Denn dass die Stadt Geld braucht und dass die Gebühren seit 10 Jahren nicht erhöht wurden, sind Argumente, die man nicht von der Hand weisen kann. Nur vor der Wahl wird keine Fraktion eine 26-prozentige Gebührenerhöhung für Familien beschließen. Das wird dann der Stadtrat nach der Wahl entscheiden müssen.
Es bleibt also spannend. Vielen Dank, Jonas, für diesen Einblick.
Gerne. Genau, besten Dank. Und du warst gerade schon bei den Feldern, die ja für die Einfamilienhäuser geopfert werden sollen. Und das interessiert garantiert auch unseren kommenden Gast im Wahllokal. Das ist nämlich Olaf Feuerborn, der Präsident des Landesbauernverbands von Sachsen-Anhalt. Ja, mit ihm sprechen wir über die Situation der Landwirtschaft in unserem, ja, und das muss man ja einfach so sagen, doch sehr agrargetriebenen, hübschen Sachsen-Anhalt.
Ja, und wenn euch das interessiert, einfach wieder reinschalten. Wir würden uns freuen.
Macht's gut, auf bald.